Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Die Technik ist erleichtert, wir haben es geschafft. Wir sind live und zwar zu einem richtig aktuellen Thema und zwar genau auf den Tag genau aktuell. Wir möchten heute über den Wegfall der Roaming-Kosten reden. Das hat die EU durchgesetzt und das fällt, vielleicht können wir den Grund auch finden, ausgerechnet auf heute, auf den 15. Juni 2017. Und darüber reden möchte ich mit Urs Mansmann. Der hat sich mit den Tarifen so beschäftigt und immer schon und kann da jetzt auch die Detailfragen, die ich schon im Forum gesehen habe, beantworten. Und Volker Brieglepp aus dem Newsroom hat sich auch vor allem mit dem quasi endlosen Weg zu diesem Tag heute befasst. Weil das ist ja also eine Geschichte, wir haben vorhin geguckt, wie lange hat das jetzt gedauert?
10 Jahre insgesamt.
10 Jahre. Und warum hat das, also warum hat das so lange gedauert? Normalerweise so Gesetzesvorhaben müssen doch immer in Legislaturperioden, die sind ja im EU-Parlament auch nur 5 Jahre.
Du sagst das EU-Parlament, wir reden über die EU. Ja. Das heißt, wir müssen die Interessen von ganz vielen Ländern unter einen Hut bringen. Und das braucht seine Zeit. Außerdem geht es da um maßgebliche Industrien, die auch relativ viel Einfluss haben. Und die sich gegen die Abschaffung dieser Gebühren, als das damals angedacht war, mit Händen und Füßen gewehrt haben. Und das haben sie auch sehr erfolgreich getan. Ja. Das ist auch ein Grund, warum das so lange gedauert hat. Wenn man mal guckt, vor 10 Jahren, 2006, da hat Roaming unglaublich viel Geld gekostet. Das waren Aufschläge, wenn ich da im europäischen Ausland telefoniert habe, von, ich glaube, bis zu 1 Euro pro Minute. Und damals haben Analysten geschätzt, dass die Netzbetreiber in Europa damit ungefähr 5% ihres Umsatzes machen. Und das ist schon eine echte Hausnummer. Ja. Und von diesen 5% verabschiedet man sich nicht so ohne weiteres und denkt, okay, gut, ist fair, machen wir mal.
Aber also im Prinzip, klar, das ist jetzt viel Absatz, aber wir haben den gemeinsamen Markt in der EU. Also ich kann auch Sachen im Ausland bestellen. Eigentlich ist es ja schon naheliegend. Also man hätte ja vielleicht auch sowas über klagen können oder keine Ahnung. Also dass sich jetzt, also irgendjemand hat immer was gegen Regeln. Ja. Aber sie haben das schon sehr
maßgeblich immer die Industrie hat was gegen Regulierung, die reguliert werden soll. Ja. Das war bei da nicht anders. Und bei den Größenordnungen, mit denen wir da gesprochen haben, ich habe mir mal so eine Zahl von damals rausgesucht. 2006 war Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland.
Oh ja.
Und allein für die 4 Wochen, wo ganz viele europäische Fans, ausländische Fans in Europa waren, haben die geschätzt, dass die Netzbetreiber in den 4 Wochen ungefähr 40 Millionen Umsatz machen. Nur mit Roaminggebühren.
Ja, okay.
Und das sind einfach schon Größenordnungen von denen, die sich nicht so einfach verabschiedet haben. Und als dann damals losging, wir haben das maßgeblich 2 sehr streitbaren EU-Kommissarinnen zu verdanken, der Nelly Kroes und der Viviane Reding. Mhm. Als die damals angefangen haben, sich die Roaminggebühren vorzuknöpfen, da ging ein Hauen und Stechen los um diese Roaminggebühren. Ja. Und die Industrie hat gedacht, okay, bevor die anfangen, uns zu regulieren, machen wir doch mal was Freiwilliges. Und,
das ist auch so ein sehr beliebter Schritt, ja.
Machen wir mal Freiwilliges. Und dann habe ich mir, das war jetzt, hier habe ich auch, das ist Sommer 2006, also 11 Jahre her, haben sie dann gedacht, okay, dann begrenzen wir das irgendwie auf 45 Cent die Minute.
Also was vorher 1 Euro.
Ja, oder 60 Cent war oder so. Das war dann auch von Provider zu Provider Unterschiede. Ja. Das sind einfach Tarife, die sich einfach ausdenken konnten. Ja. Die waren jetzt auch nicht unbedingt so kostenbasiert, die Berechnungen. Das war einfach was nötig war, was vor allen Dingen natürlich Leute, die viel dienstlich unterwegs waren, auf Firmenbudget dann immer bezahlt haben. Und
das waren ja damals noch, also 2006 ist doch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, noch vor dem iPhone, das waren doch vor allem Telefonate und SMS wahrscheinlich. Ja. Also es gab natürlich schon Internet und
das
so.
Das muss man sich aus heutiger Sicht mal vorstellen, wo wir irgendwie für die Telefonminute ja selber eigentlich nichts mehr bezahlen, weil wir das alles irgendwie im Paket haben, dass man für eine Minute telefonieren 45 Cent bezahlt. On top auf das, was man eh für die Minute bezahlt. Also das sind ja Zuschläge.
Ja, genau. Okay, und das ist jetzt weg.
Alles
also
vorbei.
Das ist jetzt alles vorbei. Und ab jetzt kann ich mit einem normalen Vertrag kostenlos, nein, nicht kostenlos, zum gleichen Preis, jetzt wird es schon schwierig, zum gleichen Preis wie in Deutschland telefonieren.
Genau, das Stichwort heißt Roam like at home.
Ja.
Ob ich in Rana-Eickel unterwegs bin oder in Marseille, spielt keine Rolle mehr.
Genau, aber jetzt gibt es ja schon so ein paar Sonderfragen dann, weil zum Beispiel, was ist denn, wenn ich ins Ausland anrufe. Ist das dann genau? Also wenn ich jetzt, also ich bin jetzt in Frankreich und meine Mutter ruft mich an, bezahlt die dann auch so viel, wie wenn ich in Hannover bin?
Ja, erstmal, der erste Schritt ist, Anrufe, es geht immer nach der Vorwahl. Das heißt, wenn ich eine deutsche Mobilfunknummer anrufe, ist es für mich als Anrufer vollkommen egal, wo der sich gerade rumtreibt. Ich zahle erstmal das Gespräch nach Deutschland. Mhm. Der Angerufene ist dann dafür zuständig, die Aufschläge zu bezahlen, wenn man im Ausland unterwegs ist. Und diese Aufschläge gibt es eben in der EU nicht mehr. Das heißt, ankommende Anrufe gratis.
Ja. Okay, das ist ja schon mal gut. Jetzt hast du auch gerade das mit der EU schon gesagt. Also es ist eine EU-Verordnung. Ich habe vorhin noch mal kurz auch bei der Vorrecherche mitgekriegt, dass es in manchen Ländern da jetzt immer auch, also dass man wieder mal gucken muss, wie wissen die Leute überhaupt, wo alles EU ist und was EU ist, vor allem in Großbritannien, wo sie ein sehr schwieriges Verhältnis zu Europa haben. Also es gilt, du hast eine schöne Karte, glaube ich, das war in dem CT-Artikel dazu. Also es ist eigentlich alle unsere Nachbarstaaten, mit einer Ausnahme.
Eine Ausnahme, die Schweiz. Die Schweiz ja. Fällt nicht runter. Norwegen, Island, Liechtenstein sind zwar keine EU-Mitglieder, die sind aber mit drin und die Schweiz ist draußen. Allerdings, und jetzt wird es noch komplizierter, nicht bei jedem Anbieter, bei der Telekom zum Beispiel, ist die Schweiz wiederum drin. Das heißt, ich muss genau hinschauen bei der Schweiz, ist die bei meinem Anbieter tariftechnisch Teil der EU oder nicht.
Ja. Okay, also das heißt, ich muss weiterhin die Verträge angucken, wenn ich
ich muss gar nicht die Verträge angucken, sondern ich kriege eine SMS bei Grenzübertritt. Die kriege ich auch weiterhin in den europäischen Ländern. Stimmt, da steht dann drin, es gelten die gleichen Tarife wie zu Hause. Und wenn in der Schweiz was anderes drin steht, dann gilt das, was da drin steht.
Also die SMS zumindest immer noch weiterlesen.
Die sollte ich mir immer anschauen. Lesen,
ja. Okay. Jetzt habe ich gleich hier die erste Frage, weil natürlich könnt ihr Zuschauer Fragen auf YouTube gucken wir, auf Facebook sind wir live vielleicht gerade, an Twitter und ich habe auch ins Forum geguckt und die erste Frage ist von Moritz Selders, oder nicht eine Frage, ein Hinweis, der sagt, das ist ja schon das Falsche, dass die Betreiber das als zusätzliche Einnahmequelle sehen. Die Roaminggebühren sollten eigentlich nur die tatsächlichen Kosten abdecken, aber keine zusätzliche Einnahme. Aber das war ja nicht so.
Und das hatte sich damals eigentlich auch die EU-Kommission dann so gedacht, dass das irgendwie, die wollten halt einen Riegel vorschieben, dass die Netzbetreiber das als wirklich bequemen und sehr einfachen und sehr profitablen Zusatzumsatz nehmen und eben sich halt nicht an die Kosten gehalten haben. Und angefangen hat das Ganze damit ja, dass sie die stufenweise, das Ziel war von Anfang an, hat die EU-Kommission gesagt, wir wollen, dass die abgeschafft werden. Mhm. Eigentlich sollte das schon im Sommer letzten Jahres passieren. Und dann haben sie aber dann irgendwie es doch noch mal geschafft, noch mal eine Ehrenrunde zu drehen, wieder so eine Zwischenlösung einzuschieben. Aber jetzt ist es tatsächlich so, mit dem Vertrag, den ich hier in Deutschland habe, zu den gleichen Telekonditionen kann ich mich im Ausland, im europäischen Ausland bewegen. Das ist schon mal ein echt angenehmes Gefühl, dass du ins EU-Ausland fährst und dich nicht drum kümmern muss ich mir jetzt da eine eigene Prepaid-Karte kaufen, ist das vielleicht günstiger, sondern ich kann halt sehen, okay, ich habe hier so eine Flatrate mit Gespräche und SMS und da sind dann irgendwie 3 GB Datenvolumen drin und das kann ich so auch in Spanien, Bulgarien oder Estland benutzen.
Genau, also vor allem, weil du das auch und das mit den Kosten und den Zusatzgebühren, ich habe vorher auch schon nochmal, also natürlich ist es so, dass ich jetzt mich da auch so, wie du es jetzt beschreibst, freue darüber, dass ich in Urlaub fahre und nicht mehr drüber nachdenken muss. Aber wenn man dann mal genau rechnet, wie oft bin ich überhaupt im EU-Ausland, ist es jetzt zumindest bei mir gar nicht so oft. Und deswegen war für mich vorhin die Frage, war es denn überhaupt so ein großer Posten? Weil ich bin jetzt sicher nicht Durchschnitt, aber ich bin auch jemand, der doch gerne reist und unterwegs bin. Es gibt ja auch viele, die gar nicht unterwegs sind. Aber diese Preise waren so hoch, dass man allein dadurch, und vor allem, weil wenn ich im Urlaub bin, dann denke ich auch immer, das ist auch so ein Moment, ich gehe dann auch in die Restaurants und dann gucke ich auch nicht auf die Preise. Das ist ja so dieses Urlaubsgefühl. Ja,
gut, aber wir sind hier in Hannover nur wirklich maximal weit weg von Außengrenzen. Ja. Wenn ich zum Beispiel so ins Rheinland gucke, zu Benelux rüber oder in Südwesten, Frankreich, da fährt man doch schon öfter mal über die Grenze drüber und dann sind bisher immer Roamingkosten angefallen. Ja.
Oder du wohnst im Grenzgebiet. Ich meine, das ist gerade unten da bei der Schweiz natürlich auch weiterhin ein Problem.
Ja.
Da musst du halt irgendwie sehen, dass sich dein Handy nicht zufällig dauernd irgendwie ins Schweizer Netz einbucht.
Ja, das ist auch eine Frage im Forum gewesen, und zwar von GB 1974. Der wohnt in der Nähe der Grenze zu Niederlanden und sagt, dass er da das Problem hat, dass sich alles immer woanders einbucht. Er hat jetzt aber dann, da kommen wir jetzt zum nächsten, also jetzt hat er dieses Problem nicht mehr, dass er dann immer aufpassen muss, wenn er jetzt vielleicht ins Internet geht wahrscheinlich oder telefoniert, wo er gerade eingebucht ist. Aber jetzt ist ja die nächste Frage, also die Provider haben sich schon so ein paar Sachen ausgehandelt.
Ja, ja, die, also zum Beispiel wäre es ja ganz toll, wenn ich mir jetzt eine ganz schicke Prepaid-Karte irgendwo im Baltikum kaufe, wo ich für 10 Euro 100 Gigabyte kriege, das denke ich mir jetzt mal so aus, und damit dann hier irgendwie die ganze Zeit im Telekom-Netz roamen. Da hatten die Netzbetreiber natürlich, wie ich finde, auch ein bisschen zu Recht gesagt, irgendwie, ja, also vielleicht sollten wir diesen SIM-Kartentourismus dann, diese Dauer-Roaming-Sachen vielleicht doch irgendwie unterbinden, und da haben sie auch so ein paar Sicherungsebenen eingebaut jetzt.
Und die Sicherungsebene ist?
Der Provider kann das Volumen beschränken, und zwar abhängig vom Preis, was ihn das Gigabyte im Ausland kostet und was der Kunde dafür zahlt. Das heißt, in dem Moment, wo er anfängt draufzulegen, übermäßig, kann er den Kunden zur Kasse bitten. Davon machen übrigens die deutschen Provider gar keinen Gebrauch. Das heißt, diese Beschränkung, die die EU ihnen anheimstellt, die sagt, das könnt ihr machen, wenn ihr wollt, brauchen die Deutschen nicht, weil wir sind relativ teuer. Niemand kommt auf die Idee, einen deutschen Vertrag im Ausland zu nutzen. Ja. Da gibt es billigere. Aber diese kleinen Provider in baltischen Staaten insbesondere, die sehr, sehr günstig sind im Europavergleich, aus verschiedenen Gründen, die haben die Möglichkeit, dann von ihren Kunden zusätzlich Geld zu verlangen. Beziehungsweise alle Provider dürfen auch hingehen und prüfen, ob der Kunde im Land lebt. Das heißt, wenn ich als Deutscher hingehe und versuche, einen estnischen Vertrag zu kriegen, kann der estnische Provider sagen, was hast du mit Estland zu tun? Du kriegst den Vertrag erst gar nicht. Er darf ihn ablehnen.
Okay, aber jetzt, also das ist jetzt dieser Sonderfall, dass man da bis nach Estland. Aber er wohnt jetzt an der niederländischen Grenze. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Preise in den Niederlanden deutlich günstiger sind oder günstiger sind. Aber wenn er sich dort jetzt einen Vertrag holt,
muss er unter Umständen nachweisen, dass er dorthin eine Verbindung hat, einen Arbeitsplatz, einen Wohnsitz oder was Ähnliches. Mhm. Wenn er in Deutschland lebt und arbeitet, könnte es schwierig werden, einen niederländischen Vertrag zu kriegen, wenn der niederländische Provider prüft. Er kann prüfen, er muss natürlich nicht.
Und wenn er jetzt also den deutschen Vertrag hat und die ganze Zeit aber roamt, quasi aus Versehen, könnte ja der Provider einen Verdacht.
Könnte Ärger geben. Gut, wer in Deutschland unterwegs ist, wird immer wieder ins deutsche Netz einbuchen.
Ja, das stimmt
auch. Ja, okay. Es ist unwahrscheinlich, dass man dann ununterbrochen im ausländischen Netz unterwegs ist, aber nach 4 Monaten, das heißt, die Vorschrift heißt genau, über einen Zeitraum von 4 Monaten den Kunden zu beobachten, und wenn er dann in dieser Zeit überwiegend im Ausland unterwegs ist, dann darf der Provider ihn verwarnen, und nach 2 weiteren Wochen darf er ihn dann zur Kasse bitten.
Ah, okay. Aber das heißt prinzipiell, und so wie du es gesagt hast, wenn er jetzt quasi immer unterwegs ist und sich das immer anders einwählt, ist das für ihn erstmal so keine Gefahr, weil man sieht das ja, also wahrscheinlich
damit
sieht
der Provider auch. Damit kann man ja die Vermutung widerlegen und kann dem Provider auch sagen, ich bin ja eigentlich immer in Deutschland unterwegs, tut mir leid, dass euer Netz hier nicht so gut ausgebaut ist.
Ja, also für die Deutschen, und da gibt es ja eine ganze Menge, ich habe das mal an der Grenze zur Schweiz erlebt, die also dieses Problem haben, dass sich immer einpendeln, wobei es für die Schweizer wieder der Sonderfall ist, ist es schon eine Erleichterung. Also sowieso für die Urlauber, auch wenn sie jetzt, also sie haben dann eben auch nicht den Vorteil, dass sie sich jetzt andere SIM-Karten holen können und dauerhaft aus Deutschland telefonieren können. Aber das heißt, es ist ja prinzipiell schon so ein gutes Ding. Also es klingt schon so, als wäre es jetzt für Vorteil, selbst für die, die jetzt vielleicht wie ich nur 1-2 Mal im Jahr verreisen, dann habe ich zumindest da, weil mein Vertrag wird automatisch. Also das ist jetzt auch bei allen Verträgen, die ich vor Ewigkeiten...
Der Vertrag wird automatisch umgestellt. Und auch wenn ich eine Tarifoption habe, für die ich jetzt für Europa was anderes vereinbart habe, tritt an deren Stelle die bessere Regelung, nämlich kostenloses Roaming.
Genau, also das heißt, für mich ist alles besser geworden. Gibt es irgendwelche, also so richtig... Also weil das war die andere Frage. Wenn ich jetzt einen Vertrag habe, also es gibt ja sicher auch ein paar Leute, da können wir auch drauf eingehen, die jetzt nicht so viel verreisen. Und irgendwo werden sich die Provider die Kosten ja wieder reinholen oder die Einnahmen, also davon das auszugehen, die müssen jedes Jahr so und so viel Geld.
Also viele Provider haben ja schon letztes Jahr angefangen, ihre Standardtarife, also die Flatrates umzustellen und da zumindest einigermaßen weitgehend Roam-like Home mit einzubauen. Das ist dann noch schon mit einer beobachtbaren, insgesamt so leichten Erhöhung im Tarifportfolio, im Preisgefüge zu beobachten gewesen. Das war bei der Telekom, die haben mal komplett das gesamte Portfolio um 5 Euro angehoben, haben dann da zwar noch andere Sachen, außer Euro-Paroloming, noch mehr Volumen und so, noch ein paar Goodies mit reingesteckt. Und das ist jetzt weitgehend eingepreist. Und ich würde sagen, dass wenn du jetzt zum Beispiel nicht so viel in Urlaub fährst, dann du dir nach wie vor überlegen kannst, ob du nicht jetzt einen dieser neuen Tarife, die es ohne Roaming gibt, das ist nämlich jetzt eine der Neuheiten auf dem Tarifmarkt, dass es jetzt dann auch Tarife gibt, wo das explizit ausgeschlossen ist. Ob du dir dann nicht lieber so einen Tarif für zu Hause holst und die ein, zwei Wochen, die du dann vielleicht mal im Urlaub was brauchst, kannst du dir dann da immer noch...
Außer ich fahre in die EU und werde dann als Kunde abgelehnt, weil ich dort nicht wohne. Das kann mir nämlich auch passieren.
Ja.
Also das heißt, es gibt schon jetzt mal also schon mögliche Nachteile, auch wenn das wieder nach Sonderfällen klingt, aber...
Der mögliche Nachteil ist, dass ich jetzt eben im EU-Ausland keinen Vertrag mehr bekommen kann, auch keine Prepaid-Karten mit Roaming, weil die dann Angst haben, dass ich die mit nach Hause nehme und ihnen damit übermäßige Kosten verursache.
Und das ist jetzt die Frage, wie die Netzbetreiber darauf reagieren und was für Roaming-Optionen die für diese Tarife, wo es eigentlich ausgeschlossen ist, anbieten. Da bin ich mal gespannt, wie sich da so der Markt entwickelt. Ja. Ich würde aber sagen, dass der ein oder andere Kioskbesitzer in den klassischen Urlaubländern da gerne noch mal ein Auge zudrückt und so eine SIM-Karte doch...
Vielleicht auf sich selber registrieren zum Beispiel.
Genau.
Okay, aber gut, also das ist schon... Also jetzt kommen andere komplizierte Sachen. Ich habe vorhin auch mit Christina, die ja auch zuguckt, hat auch geschrieben, dass es ihr so geht wie mir, dass sie da keine Lust hat, sich diese Sachen immer so genau durchzulesen, alles und so lange. Das heißt, das ist auch nicht
mehr. Das muss sie jetzt auch nicht mehr. Das ist auch eigentlich der gute Sache. Also du musst dich, wenn du einen normalen deutschen Tarif hast, dann bist du jetzt im Europa-Roaming drin, fertig. Und das sind jetzt alles neue Tarifmodelle, die entstehen und da musst du dich dann halt mit beschäftigen. Und wenn du für dich selber denkst, dass es für dich, dass du dabei besser fährst, wenn du einen ohne Roaming nimmst, der dich dann auf die Laufzeit günstiger kommt, dann musst du dich halt mit den Roaming-Optionen, die du hast, wenn du dann mal weg bist, beschäftigen. Aber wenn du sozusagen ganz normal, der Deutsche hat im Schnitt, was weiß ich, 5-6 Wochen Urlaub im Jahr, fährt er einfach mit seinem Heimattarif durch die Gegend und nutzt die gleichen Konditionen. Das ist schon ein echter Fortschritt. Hat 10 Jahre gedauert, aber manchmal braucht Fortschritt eben länger.
Ja, wir haben es auch vorhin nochmal geguckt, die EU ist auch mächtig stolz darauf. Das ist also vor allem jetzt in den Diskussionen mit Brexit und sowas, wo man auch immer jede positive Nachricht nimmt, das haben sie schon die letzten, ich würde sagen, Monate ausgekostet, sodass das EU-Parlament und so das als Werbung für die EU zu verkaufen. Wir haben vorhin noch entdeckt, es gab einen Livestream vom Europaparlament auf Facebook, wo sie den Countdown runtergezählt haben, so als würden die Leute an den Grenzen stehen und jetzt...
Naja, ich kann das verstehen. Das war ein harter, langer Kampf, und da kann man sich schon mal ein bisschen freuen drüber.
Ja. Wir hatten das vorhin noch gesagt, also das Roaming heißt ja jetzt, dass ich nichts mehr bezahle als Kunde, aber die Provider untereinander müssen sich den Preis ergänzen. Also wenn ich jetzt von der Telekom komme und in Frankreich heißt, glaube ich, Orange gibt es dann, die bezahlen sich, wenn ich...
Ja. Das ist das, wo die EU jetzt als nächstes ansetzen möchte, die Großhandelspreise, die Provider international sich untereinander berechnen, die sind noch weitgehend unreguliert. Im Moment zahlen die sich untereinander für das Gigabyte irgendwas mit 7,70 Euro.
Das ist die Obergrenze. Es gibt welche, die auch schon weniger vereinbart haben.
Ja.
Aber das sind so deutsche Preise, würde ich jetzt mal sagen. Das sind keine estnischen Gigabyte-Preise.
Naja, aber auch der estnische Provider, der vielleicht von seinem Kunden nämlich fürs Gigabyte vielleicht nur 2 Euro bekommt, muss halt, wenn der Kunde in Deutschland ist, an die Telekom 7 Euro fürs Gigabyte abdrücken.
Und da wird er sich andersrum natürlich dann schadlos halten und jeden, der bei ihm ins Land kommt, auch genau auf die gleiche Weise abkassieren.
Und diese Großhandelspreise für Minuten und Gigabytes und so, die sollen jetzt aber auch sukzessive in den nächsten Jahren abgesenkt werden auf ein verträgliches Niveau.
Das ist übrigens der Maximalpreis, dieser interne Berechnungspreis, den der Kunde zahlen muss, wenn er die Leistung missbräuchlich nutzt. Das heißt, er muss eigentlich den Schaden, in Anführungszeichen, den er verursacht, seinem Provider nur ersetzen.
Okay. Ich habe jetzt noch eine Frage von Sören Stoneman auf Facebook. Wie sehen denn die Kosten bei europäischen Providern untereinander aus? Ein Balkanvertrag wird ein Anbieter aus dem Balkan eventuell gerne an einen Deutschen verkaufen? Oder wie hoch sind die Kosten, die dem dortigen Anbieter zum Beispiel durch die Telekom in Rechnung gestellt wird, die Gigabyte? Das haben wir gerade gesagt. Also das wird dann...
Genau diese 7,70 Euro im Moment. Das sinkt jetzt schrittweise bis auf 2,50. Ich glaube 2023, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Okay, also das heißt...
5 Jahre und dann soll es irgendwie auf ein knappes Drittel runter sein.
Und dann wird weiter reguliert. Das wird wahrscheinlich dann noch weiterfallen.
Und da haben jetzt ja aber die Provider einen Vorteil, die in mehreren Ländern aktiv sind. Die stellen sich die Rechnung zwar also gegenseitig, aber also Vodafone zum Beispiel wird das ja wahrscheinlich also.
Die machen das noch ganz geschickt. Wenn ich so eine Karte habe, da ist mit drauf eine Liste bevorzugter Netzwerke. Und das sind natürlich diese Partnernetze. Ja. Wenn ich hier einen Provider X habe und der ist auch in Frankreich und Italien tätig, dann würde man natürlich genau diese Partnernetze empfehlen. Denn dann kann er sich die Roamingkosten linke Tasche, rechte Tasche verrechnen.
Genau, und das können aber die Klein nicht, also wahrscheinlich. So
ja, vor allem gekniffen sind die, die gar kein eigenes Netz haben. Beispielsweise die Drillisch-Marken, die kaufen hier in Deutschland. Drillisch kauft von O2 hier Netzkapazität ein. Aber wenn jetzt jemand in Deutschland roamt, dann ist er ja nicht im Drillisch-Netz, sondern im beispielsweise O2-Netz. Das heißt, die müssen zwar die Roaming-Gebühren zahlen im Ausland, bekommen aber keine ausländischen Roaming-Gebühren rein, weil sie ja kein eigenes Netz haben.
Und was machen die dann? Also das wird ja.
Drillisch war der Erste, der nationale Tarife verkauft hat. Ja. Und mit einer ordentlichen Ermäßigung. Das heißt, wenn du dieses für uns teure Roaming nicht nutzen willst, Kunde, dann geben wir diesen Kostenvorteil an dich weiter. Und wer das nutzen will, das soll dafür auch zahlen.
Das hat auf Facebook auch schon Jens Bohm bemerkt. Mhm. Ne? Drillisch wird von 1 und 1 unternommen, dann sind die 10 Euro Allnet-Flats weg. Ja, die 10 Euro Flats sind dann vielleicht nie weg, aber da ist dann möglicherweise kein Roaming drin.
Okay, gut, aber das wäre wahrscheinlich für die meisten verkraftbar. Mhm. Erstmal. Genau, jetzt wollte ich kurz, also, muss ich erstmal selbst gucken. Genau, also, welche Konsequenzen wird das denn so insgesamt haben, außer für uns? Also, wenn das jetzt mit den Providern werden, die Kleinen, also werden vielleicht durch diese nationalen Tarife, können sie sich dann halten? Wahrscheinlich. Also vorhin, als ich mich jetzt vorbereitet habe, habe ich gedacht, okay, das klingt jetzt so, als wenn also durch diese Kosten über kurz oder lang werden die kleinen Anbieter das ja nicht machen können. Die wird es weitergeben.
Die machen eine Verbundkalkulation und werden ihre Preise, wenn ihnen die Kosten in irgendeine Richtung davonlaufen, werden sie ihre Preise anpassen müssen. Die Frage ist, wie viel kostet das Roaming die tatsächlich? Mhm. Wie schauen die Vereinbarungen untereinander aus? Gelingt es ihnen möglicherweise, Sondervereinbarungen zu treffen, mit denen sie drunter bleiben? Weil die stehen ja miteinander im Wettbewerb. Wenn jetzt ein Provider hingeht und er hat im Land X 3 Anbieter zur Auswahl und er trifft mit einem eine Sondervereinbarung, dann wird er natürlich seine Kunden über diese bevorzugten Netze in dieses Netz reindrücken. Das heißt, der Anbieter dort gibt ihm zwar ein günstigeres Angebot, macht aber dafür mehr Umsatz. Es kann sein, dass da eine Dynamik entsteht, die eine weitere Preisspirale abwärts bedeutet. Oder auch nicht, wir wissen es nicht, weil die Regelung erst heute in Kraft getreten ist.
Und diese Preisspirale, das wäre nämlich auch so eine Frage. Also dieser Wettbewerb, also das wäre eine Möglichkeit, dass es jetzt so einen europaweiten Wettbewerb zumindest in einem bestimmten Segment, nämlich über das Roaming, geben wird. Aber so groß, dass jetzt sich die Mobilfunkpreise, wie das wahrscheinlich die meisten Deutschen hoffen, so angleichen an die baltischen Länder, was ja so die Hoffnung wäre. Also da gibt es keinen
Ansatzpunkt. Wir bleiben dafür. Ein Hochpreisland, was Mobilfunkleistungen angeht. Ja. Also dass da jetzt groß das nach unten rutscht, glaube ich nicht. Weil die müssen das jetzt auch erstmal irgendwie abfedern, diese Zusatzeinnahmen, die sie damit immer noch hatten. Und
Warum ist der Mobilfunk in Deutschland so teuer im Vergleich zu den baltischen Ländern? Es liegt an einem höheren Lohnniveau. Mhm. Es liegt daran, dass Immobilien in Städten und damit Antennenstandorte teurer sind. Und es liegt auch an den hohen Lizenzkosten für die Frequenzbereiche. All das muss auf den Kunden irgendwie umgelegt werden. Und deswegen ist halt ein deutscher Mobilfunkvertrag teurer als ein finnischer oder ein estnischer.
Okay.
Aber auch als ein österreichischer. Man könnte da auch noch sagen, dass die Komponente Wettbewerb funktioniert oder nicht noch mit einer Rolle spielt, aber
wir haben
jetzt zum Beispiel jetzt nur noch 3 große Netzbetreiber als nach der Übernahme. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was passiert mit 1&1 und Drillisch. Also da entsteht tatsächlich nochmal ein echter großer Player. Die haben ja auch im Zuge der Fusionskontrolle von der Zusammengehen von O2 und E-Plus haben sie sich diese, ich glaube, 30% Netzkapazität oder 20% Netzkapazität zugesprochen bekommen. Es könnte sein, dass sich da noch ein bisschen was tut, weil Drillisch ist ja auch sehr preisaggressiv. Ja. Und
ich habe noch vorhin auch eine Frage im Forum gefunden, die klang für mich nach einem Sonderfall. Du hattest aber schon gesagt, dass es zumindest sehr spannend ist. Und zwar, was ist, wenn ich jetzt nach Österreich fahre mit meinem deutschen Mobilfunktarif und meine Freundin fährt nach Polen, auch mit einem deutschen Mobilfunktarif, und ich rufe sie an?
Ja, gar kein Problem.
Das ist eine Forumsfrage.
Ich rufe eine deutsche Nummer an, Roam Like at Home, wenn ich eine Deutschland-Flatrate habe, eine All-Night-Flat gratis. Und sie ist in Polen, das heißt, sie kriegt das Gespräch gratis zugeschickt. Damit ist das Gespräch gratis. Es gibt eine Sonderregelung, nämlich sogenannte Netz- oder Community-Flats. Da gibt es wohl eine Ausnahme, habe ich jetzt gesehen in den neuen Angeboten, dass sie sagen, die werden ausgenommen vom EU-Roaming. Das heißt, da wird nicht die Community-Flat angewendet, also die netzinterne Flatrate, sondern der Preis für ein deutsches, für ein Telefonat ins deutsche Mobilfunknetz. Es kann sein, dass das dann nicht gratis ist, sondern vom Kontingent abgezogen wird oder im schlimmsten Fall 9 Cent pro Minute kostet.
Okay, aber selbst das ist dann keine Preisfalle oder so. Also das wäre jetzt, also das wäre auch die Frage des Roaming, wenn man sich die SMS früher nicht durchgelesen hat, vor allem jetzt zur WM 2006, kann man ganz schön was bezahlt haben für. Also auch das ist jetzt mit diesem Sonderfall keine Möglichkeit, dass wir jetzt irgendwie...
Es taucht in dieser Informations-SMS auf, die Community-Flat wird hier nicht angewendet. Das heißt, es gelten Normalpreise.
Okay.
Also im Worst Case müsste er dann für dieses Gespräch, wenn da nicht ein anderes Kontingent oder eine Flat greift, 9 Cent pro Minute zahlen.
Okay.
Das ist der Normalpreis für ein Deutschlandgespräch. Okay,
also das ist auf jeden Fall möglich und zu schaffen, würde ich mal sagen.
Schrecken, den das früher hatte, bei 9 Cent deutlich verloren. Und man muss sich auch noch mal klar machen, wo du gerade sagtest, linke Tasche, rechte Tasche, das habe ich halt auch nie verstanden, dass wenn ich mit einem O2-Vertrag dann in einem Movistar-Netz in Spanien bin, gleiche Konzern, und die haben mir Geld abgeknöpft, nicht nur für die ausgehenden Gespräche, sondern auch für die mich da angerufen haben. Da habe ich dann auch noch mal 11 Cent oder so einfach bezahlt, nur weil mich jemand anruft. Und diese ganzen Sachen sind ja weg. Und die Leute telefonieren halt wirklich gerne im Urlaub. Das war damals ein Riesenproblem. Jetzt haben wir das Problem ein bisschen mit den Datenverbindungen, weil du bist ja als Always-On-Mensch mit deinem Smartphone, bist ja auch im Urlaub irgendwie. Mhm. Da nicht aufs Gigabyte gucken.
Ja. Ich hatte auch mir vorhin noch eine Frage überlegt und ist mir gekommen, also weil ich es auch am Anfang schon gesagt habe, dass bei anderen Sachen europaweit das schon zusammengewachsen ist und dass man jetzt also über die Grenze hinweg Geschäfte machen kann, ohne dass es irgendwelche Extrakosten gibt. Wird es denn irgendwann die Möglichkeit geben, dass ich mir europaweit die Länder angucke und sage, das ist die haben die günstigsten Mobilfunkverträge, da gehe ich hin, oder ist der Widerstand und auch die vielleicht juristische Grundlage?
Es wird einfach nicht funktionieren, weil es immer, es gibt Länder, wo es teurer ist, ein Netz aufzubauen. Und wenn ich jetzt die in direkten Wettbewerb stelle mit Ländern, wo es billig ist, ein Netz aufzubauen, dann wird in diesen teuren Ländern niemand mehr das Netz betreiben wollen. Es nicht funktionieren. Das würde nur zusammengehen mit einer Versorgungspflicht. Was möglicherweise passieren könnte, ist, dass die international tätigen Konzerne, die in mehreren Ländern unterwegs sind, ihr Geschäft in irgendeiner Form zusammenlegen. Aber warum sollten sie das tun, wo sie doch jetzt durch die nationalen Gesellschaften die Möglichkeit haben, flexibel in dem jeweiligen Markt sich anzupassen? Also ich glaube nicht, dass es einen internationalen Mobilfunkmarkt geben wird. Der wird weiterhin bis auf Weiteres national bleiben.
Bestimmte Preisfindungsmechanismen, die sind dann auch regional, die sind halt von regionalen Faktoren beeinflusst. Und
genau, also das heißt, wenn man sich das so zusammenfasst, es haben nicht nur die Provider ein Interesse dran, weil sie die Preise in jedem Land so hoch machen können wie irgendwie möglich, sondern auch die Gesellschaften, die wollen, dass jedes Dorf Mobilfunk hat. Also und damit der Gesetzgeber in dem Fall. Ja, also das heißt,
sonst fördert es die Rosinenpickerei und das ist nicht im Sinne des Kunden.
Ja.
Ich glaube, was als nächstes kommt, wo wir uns mit beschäftigen werden und wo sich die EU ja auch schon mit beschäftigt, sind so andere fragmentierte Märkte, wie zum Beispiel Rechte für audiovisuelle Medien, Rechte für Fernsehübertragungen und so. Dieses, warum kann ich mir nicht meinen Fußballprovider in Griechenland billig einkaufen? Warum muss ich hier Sky teuer bezahlen? Ja. Und so Sachen. Das sind auch noch so Regulierungsthemen, wo sich Brüssel mal mit beschäftigen kann. Da bin ich auch sehr gespannt.
Ja, ich habe noch eine Frage hier von Facebook. Moritz Thewissen fragt, werden die Tarife, in denen Roaming in der EU bereits drin ist, jetzt andere Goodies drauflegen? Ansonsten ist der Vertrag im Vergleich ja zu teuer. Muss ich überlegen. Also der ist natürlich teurer als die reinen Deutschland-Tarife.
Ja. Naja, also die, sagen wir so, die Tarife, die Roaming schon vorweggenommen haben und wo jetzt die anderen gleichziehen, das wird der Markt dann schon zurechtruckeln. Es ist richtig, entweder die müssen ihre Preise erhöhen, um ihre Roamingkosten abzufangen, oder die Preiserhöhung, die vorher stattgefunden hat, um die Roamingkosten abzufangen, war zu hoch. Dann werden sie ihre Preise senken müssen. Mhm. Der Wettbewerb ist so hart, die werden sich schon was einfallen lassen.
Okay. Dann auch noch mal ein Hinweis zu der Österreich-Polen-Frage vorhin. Ich muss auch hier mal ein bisschen, das ist alles schon ein bisschen kompliziert. Zum Beispiel Österreich-Polen, sagt Moritz Zelda, ist wieder auf YouTube. Aber ich muss doch dann die Auslandsgebühren von Deutschland nach Polen zahlen, auch wenn Roaming wegfällt. Also die Frage war ja, wenn ich von Österreich nach
Polen müsste ich als Angerufener zahlen, aber diese sind ja, weil Polen EU-Mitglied sind, per Vorschrift null. Das heißt, da fallen einfach keine zusätzlichen Kosten an, dadurch, dass der Anrufer im Ausland ist. Wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden, dass wenn ich in anderes EU-Land fahre, dass ich im Ausland bin. Ich bin tariftechnisch immer noch im Inland.
In der EU. Ah, okay, aber Vorsicht mit Auslandsnetzen. Also wenn ich wiederum ins Ausland anrufe, das ist ein Auslandsgespräch, das ist nach wie vor nicht reguliert und nicht
umsonst. Ach so, auf eine fremde Nummer.
Wenn ich
aber
es geht nach der angerufenen Nummer.
Ja, okay.
Die Freundin ist aber mit einem deutschen Handy in Polen, also deutsche Nummer, also gelten Tarife wie nach Deutschland.
Mhm. Okay.
Wenn sie eine polnische SIM-Karte sich besorgt hat, dann ist es ein Auslandsgespräch.
Okay, ja. Gut. Genau, aber das mit der Nummer hast du vorhin schon gesagt. Das ist ja wirklich, also erstens, dass man sich vorstellen muss, dass man in Deutschland bleibt, tariftechnisch. Dann die Nummer, das wichtig ist. Wir haben vorhin gesagt, dass man die Karte muss man im Prinzip jetzt nicht wirklich im Kopf behalten, also die Europakarte, weil es bis auf die Schweiz eigentlich alles bis fast über zwei Grenzen ist, wenn man jetzt bei uns guckt. Also hier müsste man nach Weißrussland fahren und in die Ukraine, um außerhalb des Roaming.
Oder nach Serbien.
Ah, genau. Auf dem Balkan gibt es noch ein paar Staaten, genau. Und da ist es dann aber weiterhin so, dass ich wirklich genau gucken muss, was mein
Anbieter hat. Da muss ich genau gucken und da kann es auch richtig teuer sein. Also Türkei-Urlaub, sollte ich vorher mal gucken, was das
Roaming kostet. Dominikanische Republik, so klassische Ferienziele, Nordafrika.
USA, sehr teuer.
Groß Lieblingsbeispiel, Kreuzfahrten.
Ja, die Netze auf Kreuzfahrtschiffen, die sind richtig teuer.
Ja.
Okay, aber zumindest kann man ja jetzt so eine Mittelmeerkreuzfahrt, außer wenn man jetzt da am Balkan hält, an der Adriaküste, sind ja ein paar europäische Länder, die man
reisen kann. Ja, immer Küste, das Netz im Auto, Auge behalten.
An der Küste kriegst du vielleicht noch ein bisschen Signal vom Land, aber sobald du auf dem Meer bist, dann kriegst du das Signal, was die da selber aufspannen, und das lassen die sich richtig gut bezahlen.
Okay, also die Möglichkeiten gibt es weiterhin, aber jetzt gibt es zumindest mehr Möglichkeiten für uns, irgendwo hinzureisen. Wir hatten noch, also eine Möglichkeit wäre, dass genau da der Hinweis Großbritannien. Noch ist Großbritannien in der Europäischen Union.
Dann gelten die EU-Preise und wenn der Brexit dann vollzogen wird, dann gelten sie nicht mehr. Dann gucken wir mal, was passiert.
Ja.
Das kann ja sein, dass Großbritannien im Zuge der Brexit-Verhandlungen ausverhandelt, dass sie in der Roaming-Verordnung drin bleiben. Möglich oder nicht, dann könnte es teuer werden.
Also im Moment würde ich zumindest als Beobachter dieser Diskussion sagen, haben Sie das noch nicht auf dem Schirm, weil das wäre ja auch, also das müssen Sie einzeln aushandeln und es gibt noch irgendwie 730 andere Verträge, die Sie auch beachten müssen. Gut, aber das kann man dann sehen. Du hattest, glaube ich, im Artikel noch, es gibt da auch noch Sondersachen, die auf diesen Inseln, da wird jetzt keine
Reunion, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, alles in der EU-Roaming-Verordnung drin, Französisch-Polynesien nicht.
Okay.
So. Versteht kein Mensch, aber da müsste man die Struktur der französischen Überseedepartements genauer kennen.
Okay, gut. Aber das hatten wir ja vorher schon. Also das geht nicht weg. Zumindest wird, ich hatte ja vorhin überlegt, also irgendwann, also es wird weiterhin, Menschen werden weiterhin das Wort Roaming verstehen. Und Auslandsreisende, nur dass es eben jetzt erst weiter hinten kommt. So, jetzt kommt hier noch der Hinweis. Ah, nee, zwei Hinweise. Der erste war, stimmt, das ist eine spannende Frage von Christoph L. Welches Netz nutze ich denn überhaupt im Ausland? Kann ich mir das aussuchen?
Kann ich mir aussuchen. Also ich werde zwar von meinem Provider immer in die Partnernetze gedrückt werden, damit er Geld spart, aber wenn das jetzt zum Beispiel nur ein GSM-Netz ist und schnarch langsam und ich habe aber ein schnelles LTE-Netz zur Verfügung, dann kann ich mir das auch über die manuelle Netzwahl raussuchen. Gleiche Kosten für mich, wird halt nur für meinen Provider teurer, aber das muss mich ja nicht interessieren.
Also im Zweifelsfall habe ich dann sogar bessere Netzabdeckung im Ausland als zu Hause, weil ich mehr aussuchen kann.
Immer, weil ich Zugriff auf alle Netze habe. Das heißt, wer nach Deutschland kommt, der kann zwischen allen drei Netzbetreibern frei auswählen und immer hat eigentlich immer und überall Netz. Irgendeins funktioniert immer. Mit dem deutschen Vertrag bin ich an mein Netz gebunden.
Ui, das klingt ja, muss ja doch bald Urlaub machen. Das ist natürlich schon. Ein Hinweis von Sebastian Dressel. Also wieder eine halbherzige Regelung der EU. Korrekt wäre, dass innerhalb der EU keinerlei Unterscheidung mehr möglich wäre. Roam like at home ist lächerlich. In der EU dürfte es kein Roaming geben. Ist Kritik.
Naja, sagen wir so, immer noch irgendeine Ausnahmeregelung, Community Flatrates, immer noch Deckelungen. Ja, das ist lästig, aber ich vermute mal, dass man in Brüssel schon drüber nachdenkt, auch diese letzten Hindernisse noch in irgendeiner Form aus dem Weg zu räumen.
Also es ist deutlich weniger halbherzig als der erste Vorschlag, den Sie letztes Jahr gemacht haben, wo es da wirklich sehr starke Einschränkungen hätte geben sollen, was Sie innerhalb von einer Woche sofort wieder kassiert haben. Dann ist es auch deutlich weniger halbherzig als das, was wir vorher alles hatten mit der Preisregulierung, die sukzessive runtergegangen ist. Ich finde, man muss sagen, das ist schon ein Fortschritt. Und es ist aber, wenn man so viele Interessen unter einen Hut bringen muss, nie ohne Kompromiss zu machen. Insofern.
Also es ist wirklich eine ganz gute Regelung, die für den normalen Nutzer, der mal nur eben 2-3 Wochen im Ausland Urlaub macht, im EU-Ausland und dort auch das Internet nutzen will, eigentlich eine tolle Sache. Ja. Also da, ein Riesenschritt, der da gemacht worden ist. Und da verstehe ich auch wieder die Freude, die dort herrscht.
Genau, also ich hatte noch den Hinweis, ich glaube in der New York Times war gestern ein Artikel, die haben mal nicht auf, also so wie wir natürlich das vor allem jetzt die deutsche Perspektive als Deutschland das Land der Urlaubsweltmeister immer, sondern nach Bulgarien geguckt, wo wenn ich es jetzt richtig erinnere, habe 2/3 der Menschen noch gar nicht das Land verlassen haben, also weder für Urlaub noch für Geschäftsreisen, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, dass dort diese Geschichte natürlich nicht halb so hohe Wellen schlägt wie hier, weil sie gar nicht in den Genuss kommen. Also das ist europaweit schon eher eine Sache für, also ein Vorteil.
Reiseweltmeister und viele Business.
Genau.
Also für ja, aber was? Ich kann mir vorstellen, in Benelux-Staaten schlägt das auch hohe Wellen, weil die natürlich auch sehr mobil sind in den kleinen Ländern. Da reise ich ja öfter mal ins Ausland als in den eher großen wie Frankreich oder Deutschland.
Ich würde schon gerne mal wissen, wie viel Deutschland-Sims so in den klassischen Urlaubsmonaten auf Mallorca eingebucht sind. Das wäre doch mal eine Statistik für unseren Statistikpartner.
Eine Quelle haben, genau. Eine Frage noch von Thibaut Wiedenbruch. Was kostet mich ein Anruf mit deutscher SIM-Karte auf eine Nummer im Urlaubsland? Das hast du vorhin gesagt. Das
genauso ist viel, wie wenn ich von Deutschland aus im Urlaubsland anrufe.
Ja. Okay. Das ist bei den meisten, für die EU-Zone ist das bei den meisten Anbietern Länderzone 1. Da gibt es einen Tarif für. Und
genau. Aber da ist es dann, also wenn wir jetzt das klassische Urlaubsland zumindest noch Türkei haben, also noch. Also da ist vorher schon alles im Blick behalten.
Aber das ändert sich
ja nicht. Stimmt, da ändert sich nichts.
Wenn ich im Urlaub bin und dann im Urlaub in Spanien im Restaurant anrufe, um einen Tisch zu reservieren, ist das ein Auslandsgespräch.
Ja, also. Okay.
Home like at home.
Ja. Okay, ja, sehr gut. Also ich denke, wir haben jetzt, also jetzt kommen auch keine Fragen mehr aus der Regie. Ich habe hier versucht, YouTube ein bisschen im Auge zu behalten, aber war jetzt doch von den Diskussionen mitgenommen. Deswegen denke ich, wir haben alle Fragen. Da kommt noch eine Frage mit. Nein, es kommt keine Frage mehr. Damit sind wir durch. Ansonsten natürlich immer noch im Forum kann man ja auch gucken und das Thema wird uns, ja, schauen wir mal. Also jetzt erstmal nicht beschäftigen, weil jetzt ist erstmal alles gut. Jetzt können alle in Urlaub fahren. Das steht ja jetzt auch an. Erstmal haben wir heute schon Feiertag. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer heißen Show zu einem ganz anderen Thema.
Wherever I may roam.
Ciao.